Ich lese aus Apostelgeschichte 9, die Versen 32 bis 43. Aus der Lutherbibel. Petrus in Lydda. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas. Der hatte 8 Jahre auf dem Bett gelegen, er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Da sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon wohnten, und bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppa ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, 2 Männer zu ihm und baten ihn: Säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb bei einem Simon, der ein Gerber war.
Ja, wir haben die Lesung gehört aus der Apostelgeschichte. Der eine oder andere kennt die Geschichte vielleicht. Die Apostel haben ja viele Abenteuer erlebt und viele Briefe geschrieben, und vieles ist davon bewahrt worden. Und in dieser Lesung gibt es einen Satz. Das ist der wichtigste Satz. Und in diesem einen Satz macht Petrus erfreulicherweise alles richtig. Gut geschulter Hospizbegleiter, alles nach Lehrbuch, alles super. Wie alle anderen Apostel und wie Jesus auch, war Petrus ja die längste Zeit seines Lebens Jude. Und die Menorah ist das wichtigste Symbol des Judentums. Und anhand dieser Menorah möchte ich gern so ein bisschen aufgliedern, was Petrus in diesem einen Satz tut und was das für uns in der Hospizarbeit bedeutet. Und das war jetzt die Luther-Übersetzung. Das ist ein bisschen krass, wie er jagt sie alle hinaus. Also, naja, gut. Also, das kann man auch etwas abgeschwächter formulieren. In der Einheitsübersetzung, so heißt dieser Satz: Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich dem Leichnam zu und sagte: Tabitha, steh auf. Da öffnete sie ihre Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Er gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen. Das Erste, was er also macht, ist, er schickt erstmal alle hinaus. Er schickte erstmal alle hinaus. Das heißt, er sorgt erstmal für Ruhe. Und so ist es ja am Lebensende. Eine Riesenaufregung. Alle haben Angst, alle sind unsicher, keiner weiß, was er machen soll. Wir haben es oft mit Angehörigen zu tun, die sind 60, 70, 80 Jahre alt, haben noch nie jemanden sterben sehen. Es gibt medizinische Probleme, Krisen, Angst, Unsicherheit, Konflikte in der Familie. Also wir kommen ganz oft in Haushalte oder in Sterbezimmer, da ist High Life und Konfetti. Eine Riesenaufregung. Und da ist es ganz wichtig, dass einer kommt und keine Angst hat. Und von außen kommt und echt die Ruhe weg hat.
Ich bin auch in dem medizinischen Team aktiv, im SAPV-Team. Da mache ich aber nur Rufbereitschaft. Das heißt, ich habe nur Notfälle, keine Routinebesuche. Und am Lebensende zu einem Notfall zu kommen, da ist so viel Wallung, da muss einer kommen, der keine Angst hat, sich das anguckt und sagt, so, jetzt gucken wir mal. Und also ich schicke keinen hinaus, aber manchmal muss man einfach für Ruhe sorgen. Und es ist für alle Beteiligten gut, wenn jemand kommt, der keine Angst hat und die Ruhe weg hat und diese Ruhe auch weitergibt. Ja, was macht Petrus als nächstes? Er kniet nieder. Das heißt, er betrachtet Tabitha nicht von oben, nicht von oben herab, sondern er geht in die Knie, er geht auf Augenhöhe, er macht sich klein. Und natürlich hat diese Haltung auch etwas mit seiner inneren Haltung zu tun. Eine Haltung der Demut, eine Haltung des Wissens. Alleine kann ich hier gar nichts ausrichten. Ich brauche auch Kraft von oben, ich brauche auch Unterstützung, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche Gott. Ich knie mich jetzt hier hin, begebe mich auf Augenhöhe mit der Person, mit der ich es zu tun habe, aber mache mich auch klein in meinem Körper. Was macht er als nächstes? Er betete. Also bevor er zu Tabitha spricht, spricht er erstmal zu Gott. Und ich könnte mir vorstellen, dass er um Kraft bittet, um Segen, um die rechten Worte, um Weisheit, um, ja, was soll ich denn jetzt tun, Handlungsanweisung, ja. Ich mache das auch ganz oft, bevor ich in ein Sterbezimmer gehe, bitte ich so den Heiligen Geist auch, boah, jetzt hilf mir da mal durch, das wird jetzt bestimmt nicht einfach, ich weiß schon, was da auf mich zukommt, so ungefähr, gib mir die richtigen Worte, dass ich damit umgehen kann, dass ich das alles so hinkriege, dass ich den Menschen gerecht werde, dass es angemessen ist, was ich mache. Und das ist auch etwas, was mir sehr hilft, also dieses Gebet. Und ja, und diese äußere Haltung des Hinkniens findet dann eben auch in der inneren Haltung ihren Ausdruck. Also er sendet alle hinaus, er kniet nieder, er betet und dann ändert sich alles, denn er wendet sich Tabitha zu. Das ist das Allerzentralste. Wir gehen jetzt auf die andere Seite von der Menorah, hier ist die Mitte. Er wendet sich Tabitha zu. Und diese Zuwendung ist so was ganz Zentrales. In vielerlei Belangen, natürlich auch in der Seelsorge oder in anderen sozialen Berufen, aber bei uns ist diese Zuwendung ein ganz zentraler Punkt. Und Zuwendung wollen viele zum Ausdruck bringen und es ist manchmal nicht so einfach, die Zuwendung in rechter Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Viele Angehörigen sind am Lebensende ihres pflegebedürftigen Angehörigen Tage, Wochen oder Monate damit beschäftigt, ihre Zuwendung zum Ausdruck zu bringen, ihre Fürsorglichkeit, jeden Tag das Lieblingsessen zu kochen und ihre ganze Liebe da rein zu rühren. Aber der Kranke braucht überhaupt keine Kalorien und dem ist nur schlecht und er will nicht essen und er hat kein Bedürfnis. Aber die Angehörigen sitzen am Bett und sagen 30 Mal, komm Schatz, Allah komm Schatz, noch ein Löffel. Und bei dem Löffel geht es nicht wirklich um Kalorien, da geht es um Zuwendung. Aber der Schatz braucht den Löffel Suppe nicht und dem wird nur schlecht. Und der pflegende Angehörige fühlt sich nur zurückgestoßen und sagt, ich habe jetzt meine ganze Liebe da reingerührt und du hast es doch immer so gern gehabt. Da muss man oft von außen sagen, ich weiß sehr wohl, es geht Ihnen hier auch gar nicht wirklich nur ums Essen, natürlich schon auch, aber es geht Ihnen hier um Ihre Zuwendung, um Ihre Fürsorglichkeit, Ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Aber vielleicht finden wir einen Weg, Ihre Liebe und Ihre Zuwendung anders zum Ausdruck zu bringen. Und ob Ihr Mann jetzt heute 310 oder 350 Kalorien zu sich nimmt, verlängert sein Leben keinen Tag. Und was mit Druck reinkommt, kommt auch mit Druck wieder raus. Zuwendung ist ein ganz zentrales Thema. Die Zuwendung zu dem Kranken, aber auch, und das hat Albert Schweitzer sehr schön gesagt, das Wichtigste auf dieser Welt sind die Helfer und die Helfer der Helfer. Dass wir uns auch den Angehörigen zuwenden und sagen, lassen Sie sich doch unterstützen, holen Sie sich Hilfe, was brennt Ihnen unter den Nägeln, wollen Sie reden oder brauchen Sie Aktivhilfe, sich einander zuzuwenden in einer guten Art und Weise. Das ist hier das zentrale Thema. Petrus wendet sich Tabitha zu. Und was macht er als nächstes? Er spricht sie an. Und da haben wir wieder das Thema Gespräch. Er spricht mit Gott, er spricht Tabitha an. Und wir sprechen immer die Menschen an. Wir sprechen die Menschen auch an, wenn sie schon verstorben sind. Und wenn ich den Verstorbenen zurechtmache und wasche und anziehe und schön herrichte, spreche ich ihn immer noch an. Und früher haben viele Angehörigen oder auch Kollegen gesagt, ihr braucht nicht mehr zu kommen, die Dame ist nicht mehr ansprechbar. Diesen Zustand, dass jemand nicht ansprechbar ist, den gibt es überhaupt nicht. Jeder ist immer ansprechbar. Auch jemand, der tiefkomatös ist, schwerst dement oder sediert an der Beatmungsmaschine, jeder ist immer ansprechbar. Und wenn im Sterbeprozess das Gehirn und der Verstand nicht mehr funktioniert, muss man sich immer darüber im Klaren sein, es gibt was jenseits von Synapsen und Neuronen. Und das ist die Emotionalität, das Gespür für Stimmung und Atmosphäre. Und wir sagen immer, die Patientin reagiert nicht auf Ansprache. Das heißt aber nicht, dass sie nicht empfindet, dass da Menschen um sie herum sind, die es gut mit ihr meinen, dass da ein vertrauter Klangteppich ist, dass es da friedvoll und fürsorglich zugeht. Das wird empfunden, auch wenn jemand keine Antwort gibt. Deswegen vertrauen wir darauf, immer die Menschen anzusprechen. Und auch Petrus spricht Tabitha an. Was macht er als nächstes? Er nimmt ihre Hand. Da haben wir auch wieder den Körpereinsatz, die Berührung, eine Form von Zuwendung. Er nimmt ihre Hand. Und wenn wir jemanden berühren, sagen wir immer, keine Berührung bleibt auf der Oberfläche. Jede Berührung geht auch unter die Haut. Egal, ob das eine Einreibung ist oder ein Segen. Wenn ich jemanden berühre, geht es auch unter die Haut. Und geht tiefer rein in die Seele. Und natürlich, er nimmt ihre Hand. Das hat natürlich auch was von Nähe und Vertrautheit. Und was passiert dann? Sie öffnet ihre Augen und er richtet sie auf. Auch da kommt wieder eine innere Haltung und eine äußere Haltung zusammen. Manchmal kann man sich wundern, welche kleine Begebenheiten oder kleine Gesten Menschen auch aufrichten können. Dass Menschen Zuspruch bekommen, dass Menschen ermutigt werden, dass Menschen wieder Hoffnung finden. Was wir ganz oft machen und was wir ganz wichtig finden, ist Angehörige loben. Die leisten Enormes. Die pflegenden Angehörigen sind der größte Pflegedienst Deutschlands. 80% aller Pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen gepflegt. Ja? Und wie wenig Wertschätzung, wie wenig Anerkennung bekommen die in der Gesellschaft? Ja? Das passiert ja alles im Verborgenen. Auch die Angehörigen aufzurichten, zu sagen, boah, Respekt, was sie hier leisten. Ich bewundere sie, was hier gerade passiert und wie sie das so toll machen und so, ne? Und natürlich auch dem Kranken aufrichten. Wir können niemand Lebenssinn geben. Jeder muss seinen eigenen Lebenssinn finden. Es ist auch nicht so einfach, jemand Hoffnung zu geben. Aber ein gutes Wort, eine Wertschätzung, eine Anerkennung, Respekt auszudrücken, das richtet die Menschen auf, innerlich und äußerlich. Ja, das sind die 7 Schritte. Ich sage es nochmal. Er schickt alle hinaus, er kniet nieder, er betete, er wendet sich Tabitha zu, er spricht sie an, er nimmt ihre Hand und er richtet sie auf. Das ist aber nur die Oberfläche von der Menorah. Die geht ja hier unten weiter. Und rechts und links von diesem zentralen Punkt der Zuwendung ist das Gebet und das Ansprechen von Tabitha. Also diese Ebene hier, das ist die Kommunikation. Ganz zentral. Klug zu reden ist oft schwer. Klug zu schweigen noch viel mehr. Aber es gibt auch die nonverbale Kommunikation. Aber diese Kommunikationsebene ist ganz wichtig. Davor, er kniet nieder, er gibt ihr die Hand. Das ist die Ebene des Körperlichen, was wir durch unseren Körper ausrichten oder bewirken können. Am Anfang, er sorgt für Ruhe, er sendet alle hinaus. Am Ende, er richtet sie auf. Also alles, was so mit Sinnen zu tun hat und mit Wahrnehmung für Ruhesorge und für Atmosphäresorge, das ist die tiefste Ebene, auf der das ruht. Und diese Menorah hat auch noch da unten einen großen Fuß. Denn diese Menorah braucht einen festen Stand, dass die nicht einfach so umkippt beim ersten Windstoß oder so. Und diesen festen Stand, es ist auch wichtig, dass auch wir in der Begleitung Sterbender einen festen Stand haben, dass wir nicht gleich umkippen bei der ersten Krise oder beim ersten Notfall, sondern dass wir eine Standfestigkeit haben. Das heißt nicht, dass wir unbedingt der Fels in der Brandung sein müssen. Wir dürfen auch weich sein und wir dürfen auch mitweinen und wir dürfen auch empfindsam sein. Aber trotzdem muss man irgendwo verwurzelt sein. Und wenn man dann seine Wurzeln in so einer grundsätzlichen Zuversicht und Hoffnung hat, in seinem Glauben und dass es einem Kraft gibt, dann kann man auch gut für andere da sein. Ja, und diese Zuversicht und diese Hoffnung und diesen Glauben und dass Ihnen das auch allen Kraft gibt, das wünsche ich Ihnen von Herzen.